Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Christina Blumrath. Wir wollen in dieser Sendung, wie ich schon angekündigt habe, über die Kraftquellen der katholischen Kirche sprechen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie zuhören. Die meisten Menschen wollen aber nicht zuhören. Statt sich über die Kraftquellen zu informieren, werfen sie immer wieder Gegenargumente, Argumente gegen die Kraft der katholischen Kirche ins Feld, wie zum Beispiel Hexenverfolgung, Inquisition. Sie hören einfach nicht zu. Was kann man da machen? Diese Frage richte ich an unseren Gast, Dr. Manfred Lütz. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, leiten ein Krankenhaus, ein psychiatrisches in Köln, haben Theologie und Philosophie studiert, sind in der Päpstlichen Akademie für das Leben Mitglied und auch noch im päpstlichen Laienrat aktiv als einziger Deutscher. Sie haben einen Bestseller geschrieben, Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche, Wege aus der Krise, die Sie finden wollen. Was sagen Sie diesen Leuten, die immer wieder von der Hexenverfolgung, von der Inquisition und von negativen Machenschaften der katholischen Kirche anfangen?
Also Sie haben ganz recht, darauf nochmal hinzuweisen, denn ich finde, es ist natürlich leicht, jetzt immer über Kraftquellen zu reden und dass es alles gar nicht so schlimm ist oder dass es sogar schön ist. Wenn die Menschen gar nicht zuhören wollen, wenn sie sagen, diese Kirche ist nicht glaubwürdig, ja, in 2000 Jahren Kirchengeschichte ist so viel Schlimmes passiert, dann warten wir jetzt erstmal ab, die nächsten 2000 Jahre, ob das jetzt besser wird. Das ist ja das Problem zum Beispiel der sogenannten Progressiven. Wenn ein Progressiver sagt, also seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder seit ich selbst als Progressiver das Wort ergreife, seit dieser Zeit geht es besser, vorher war alles schlecht. Dann muss ich doch der Außenstehende fragen, ja, was ist denn das für ein Laden? Also wenn das 2000 Jahre alles schlecht gewesen ist, warum soll ich damit mich überhaupt noch beschäftigen? Von daher glaube ich, geht es darum, dass wir auch Kirchengeschichte mal wieder ernsthaft, seriös untersuchen. Das heißt ja nicht, dass in der Kirchengeschichte nicht vieles falsch gelaufen ist und vieles auch schuldhaft gewesen ist. Papst Johannes Paul II. Hat im Heiligen Jahr, das war sehr eindrucksvoll, Schuldbekenntnisse für viele schlimme Taten, die Christen getan haben. Erklären lassen von Kardinälen in St. Peter in Rom. Das war sehr eindrucksvoll, war sehr umstritten. Es gab Katholiken, die haben gesagt, nee, um Gottes Willen, das wird dann wieder so getan, als sei die Kirche immer schon schlecht gewesen. Der Papst hat das sehr differenziert gemacht. Es wurde immer darauf hingewiesen, es sind Christen gewesen im Laufe der Kirchengeschichte. Und wer wird sich darüber wundern? Wir haben 1 Milliarde heutzutage und wenn man durch die ganze Geschichte geht, sind das ja hunderte Millionen von Christen. Und da hat es auch Priester, Bischöfe, auch Päpste gegeben, die eben nicht immer perfekt waren und die auch schlimme Dinge getan haben. Also es geht mir jetzt nicht darum, jetzt mit rosa Brille durch die Kirchengeschichte zu fahren. Aber eben auch nicht, wie Kardinal Höfner mit Recht mal kritisiert hat, mit dem Müllwagen immer durch die Kirchengeschichte zu fahren und immer alles aufzusammeln, wo Mist gelaufen ist. Wir müssen auch mal die Schätze der Kirchengeschichte uns angucken, das, was sozusagen Reichtümer sind, aus denen wir heute auch noch lernen können. Ich will zu den beiden Stichworten, die Sie genannt haben, was sagen Hexenverfolgung und Inquisition. Es ist nämlich auch wichtig, dass wir über diese kritischen Fragen reden und dass wir versuchen, ein differenziertes Bild davon zu bekommen. Wenn Sie in Deutschland heutzutage über eine Fußgängerzone gehen und fragen, wann waren die Hexenverfolgungen und wer war schuld daran? Dann werden Sie ziemlich sicher zwei Antworten kriegen. Erstens, Hexenverfolgungen waren im Mittelalter und zweitens, schuld daran war die katholische Kirche. Beides ist historisch eindeutig falsch.
Wie kann sich das denn in den Köpfen so manifestieren?
Ja, das hat wieder mit diesem Klischee zu tun, dass alles Böse die katholische Kirche war. Das Interessante ist nur, die feministische Literatur, wo es die besten Untersuchungen eigentlich über Hexenverfolgungen gibt, manchmal auch ein bisschen extrem, aber schon zum großen Teil seriös, die sagt eindeutig, Hexenverfolgungen waren nicht im Mittelalter. Im Mittelalter wurden keine Hexen. Wäre auch völlig absurd, warum soll im Mittelalter Hexen verfolgt werden? Das christliche Mittelalter entstand ja geradezu gegen den germanischen Hexenaberglauben. Wenn man im Mittelalter behauptete, jemand sei eine Hexe, dann konnte es einem selbst an den Kragen gehen, wenn man offensichtlich einem Aberglauben anhing. Hexen gab es doch gar nicht. Erst im 14. Jahrhundert, nach der großen Pest, gab es Hexenverfolgungen. Das waren Volksbewegungen. Vor allem in Deutschland, in Mitteleuropa. Nach großen Katastrophen hat man auf Minderheiten eingedroschen, auf Juden, auf Hexen, auf Behinderte. Das war so. Das war ja bedauerlich, aber das war so. Aber im 14. Jahrhundert ist das Mittelalter zu Ende. Da ist der Papst in Avignon, da gibt es nicht mehr die Einheit zwischen Kaiser und Papst. Also, so, und da beginnt die Neuzeit. Da malt bereits Giotto in Assisi, da beginnt die Renaissance. Und die letzten Hexenverbrennungen fanden 1795 in Posen statt. Also unsere so rationale Neuzeit hat sozusagen, mit C.G. Jung zu sprechen, in den Hexen ihren irrationalen Schatten verbrannt. Und wir neuzeitliche Menschen hätten eigentlich allen Grund, mal zu überlegen, wie konnte in unserer Neuzeit der Holocaust passieren? Wie konnte das Archipel Gulag passieren? Und die Hexenverfolgung, auch Neuzeit, nicht Mittelalter. Das Mittelalter war viel besser, als die Leute dachten. und zweitens die katholische Kirche. Die spanische Inquisition, das war ja auch ein Thema, was Sie ansprachen, das ist eigentlich die Inquisition, die ja immer genannt wird, die schlimme Verbrechen gemacht hat. Das stimmt auch. Die spanische Inquisition hat schlimme Verbrechen begangen. Aber die Leute wissen gar nicht, was das war.
Aber zu der Zeit gab es ja auch gar nicht so einen starken Papst. Der Papst als solcher damals, der katholischen, römisch-katholischen Kirche, hatte doch mit der Inquisition in Spanien
das ist der Punkt.
Gar nichts zu tun. Ne?
Also die spanische Inquisition, haben Sie ganz recht, war der Verfassungsschutz des spanischen Königs. Der Papst hat mehrfach den spanischen König mit Exkommunikation bedroht. Wegen dieser Verbrechen. Und der spanische König hat sich daran nicht halten müssen, weil er eben Macht hatte. Aber trotzdem, die spanische Inquisition hat trotz all ihrer Verbrechen, die sie begangen hat, keine einzige Hexe verbrannt. Aus dem alten mittelalterlichen Grund, Hexenglaube ist Aberglaube. Hexen wurden verbrannt in Deutschland, vor allem in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Frankreich, Norditalien, auch in Skandinavien. Und Katholiken und Protestanten haben sie in gleicher Weise gemacht. Luther und Melanchthon haben an Hexen geglaubt, genauso wie Institoris und Sprenger. Und dass es überhaupt Hexenverfolgung in Skandinavien gibt, ist durch die Protestanten exportiert worden. Jetzt zu sagen, die Protestanten haben mehr Hexen verfolgt als Katholiken, das finde ich also zynisch, sowas, das ist ja Unsinn. Mir ist nur wichtig zu sagen, es ist kein konfessionelles Phänomen, es ist ein geografisches Phänomen, eigentlich ein deutsches Phänomen. Und wir Deutschen hätten allen Grund, in den Hexenverfolgung einen Teil deutscher Schuld zu beklagen, uns mal an die eigene Brust zu schlagen und zu sagen, das haben unsere Vorfahren gemacht. Hexen verfolgt. Vor allem Deutsche waren es. Aber das Problem haben wir ja nicht, das habe ich bei der letzten Sendung ja schon mal gesagt. Wir haben eine gut-böse Spaltung. Das Gute in der deutschen Geschichte waren Deutsche, das Schlechte in der deutschen Geschichte waren Katholiken. Und deswegen ist der katholische deutsche Dominikaner Meister Eckhart natürlich hauptamtlich Deutscher gewesen. Der hat ein bedeutender Schriftsteller, Mystiker. Und die katholischen deutschen Dominikaner Institoris und Sprenger, die lebten gerade mal 100 Jahre später, die waren natürlich hauptamtlich katholisch und nur nebenamtlich deutsch, weil die den Hexenhammer verfasst haben. Und übrigens die päpstliche Bulle von Innozenz dem VIII. In Rom bestellt haben für Deutschland. Das war ja einer der Missbräuche an der Kurie, dass man solche Schreiben dann bekam. Das heißt, es ist ein wesentlich deutsches Problem. Und die Ursachen haben wir ja schon mal besprochen, haben damit zu tun, dass wir Deutschen einfach für die Bösen eine Entsorgung für das Böse in der deutschen Geschichte brauchen. Und das wird dann der katholischen Kirche sozusagen zugeschoben. Also von daher, wir müssen uns, wir haben bei der letzten Sendung über Galileo Galilei, über andere Dinge geredet, wir müssen diese Dinge auch historisch mal redlich darstellen. Ohne zu sagen, das war jetzt alles super, aber klar zu sagen, was wirklich war. Und dann kann man den Menschen auch tatsächlich Ressourcen in der Kirche vermitteln. Und meine Beobachtung ist, dass es kaum eine Zeit gegeben hat, die religiös so durstig ist, wie die heutige Zeit. Gucken Sie sich die Esoterikregale in den Buchhandlungen an. Die Leute glauben den letzten Mist. Sie können heutzutage behaupten, mit Gänseblümchen nachts um Mitternachts bei Vollmond irgendwelche Sachen zu heilen. Die Leute glauben das. Professoren glauben sowas. Esoterischer Quatsch. Die legen sich Steine auf die Fensterbretter. Und man kann da sich lustig drüber machen. Aber im Grunde ist das doch tragisch. Das bedeutet, die Menschen glauben wirklich, diese Steine würden ihnen irgendwie. Ich war mal in einer Fernsehsendung bei Arabella. Das ist eigentlich eine ziemlich verschriene Sendung, die aber von vielen jungen Menschen geschaut wurde, nachmittags. Und da ging es um Talismane. Und dann habe ich erst abgesagt und gesagt, über so einen Quatsch rede ich nicht. Und dann bin ich doch in die Sendung gegangen, weil ich mir gesagt habe, das ist doch meine Sendung, da brauche ich nicht über ein Zölibat zu reden, Frauenpriestertum. Da kann ich die befreiende Botschaft des Glaubens mal, davon kann ich reden. Und das konnte ich bei der Sendung auch. Das heißt, dass man darüber redet, dass Jesus Christus uns befreit von solchen Bären. Da war irgend so ein Jüngling, 2 Meter groß, mit so einer Bärentatze. Ohne Bärentatze ging der nie raus und hatte Angst, der Arme. Da habe ich gesagt, Jesus Christus befreit uns von so Bärentatzen. Also, ja, aber wenn man sich das mal klar macht, dass die Leute das wirklich glauben, das ist ja kein Karnevalsgag, das glauben die ja wirklich, diesen Unsinn. Von daher glaube ich, wir müssten heute viel mehr vom Wesentlichen unseres Glaubens reden und danach sind die Menschen auch durstig und nicht dauernd von diesen üblichen Pro-Kontra-Themen. Ich würde zum Beispiel auch raten, wir haben über den Zölibat geredet, über anders, wenn man den Zölibat zu heftig verteidigt, zu immer wieder darüber redet und sich ärgert über die Leute, die ihn angreifen, dann hat man so viel Sendezeit wieder über Zölibat geredet, was ja kein Sterbebettthema ist, kein entscheidendes Thema ist, dass man in der Zeit viel besser über Jesus Christus und das Befreiende seiner Botschaft hätte reden können. Also Auch Konservative müssen sich manchmal überlegen, was mache ich eigentlich, wenn ich immer nur auf so bestimmte Themen gucke. Ich habe in meinem Buch in der Tat die katholische Kirche verteidigt. So ist das. Und das finde ich auch wichtig. Und das habe ich ja eben auch nochmal gesagt, so Hexenverfolgung und so. Dennoch denke ich, brauchen wir viel mehr Sendezeit, auch in der Öffentlichkeit, für die Ressourcen. Und darüber können wir ja mal reden. Also ich denke, in der heutigen Kirche, was ist denn das Gute an der jetzigen Situation der Kirche? Es wird immer gesagt, oh, wir haben nur noch so wenig bekennende Katholiken und was weiß ich, alles weniger. Das Gute ist doch heute, in den 50er Jahren, vor 50 Jahren, wenn man da katholisch war, da war die Kirche voll. Aber da mussten auch alle in die Kirche gehen. Der Metzger im Dorf, der nicht in die Kirche geht, bei dem wurde nicht mehr gekauft. Das heißt, es war in die Kirche zu gehen. Ein Bekenntnis war das nicht. Alle gingen in die Kirche. Der Einzige, der nicht in die Kirche ging, das war ein Bekenntnis sozusagen. Der wurde geschnitten. Heute ist es umgekehrt. Heute ist derjenige, der sich bekennt zu dieser katholischen Kirche, derjenige, der eher Gefahr läuft, ach, du bist doch irgendwie, und dann die üblichen Vorurteile bekommt. Das heißt, die Menschen, die sich heute in der Kirche engagieren, sind bekennende Leute. Und das ist doch toll, dass es bekennende Leute sind. Im 4. Jahrhundert, das war das lebendigste Jahrhundert der Kirchengeschichte, der heilige Augustinus lebte im 4. Jahrhundert, der heilige Hieronymus, Johannes Chrysostomus, also große Heilige, große Kirchenväter, waren 15% der Bevölkerung des Römischen Reiches nur Christen. 15%, so viel wie wir heute Kirchenbesuch haben. Aber die haben mit Sicherheit nicht darüber geklagt und gesagt, ach, nur 15%, heute geht alles bergab. Sondern das waren dynamische, junge Gemeinden, die expandiert sind, die ausgestrahlt haben in dieses verrottete Heidentum. Und das verrottete esoterische Heidentum, was wir heutzutage haben, das ist doch nicht wirklich ernst zu nehmen als Gegner. Das muss man auch mal sehen. Seit 500 Jahren hat die katholische Kirche zum ersten Mal keinen geistigen Gegner mehr. Also es gab, am Anfang war es die Reformation, das war schon ein geistiger Gegner, da hat man sich mit auseinandersetzen müssen. Die Reformatoren waren schon auch theologisch ziemlich fit und man musste in Kontroversdebatten reden. Und der heilige Robert Bellarmin hat ein tolles Werk dazu geschrieben. So, und dann, und das Problem haben wir heute Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben Ökumene und wir respektieren uns gegenseitig. So. Dann kam die Aufklärung. Die Aufklärung ist spätestens blutig in der Französischen Revolution zu Ende gegangen. Dann kam die Linke. Die Linke ist 1968 in Prag verstorben und 1989 erst beerdigt worden, was ich immer eine etwas unhygienische Veranstaltung finde, aber jetzt sind sie mal tot. Und jetzt, es gibt eigentlich nur noch Karstadt und Kaufhof, also Konsum bis zum Abwinken, das ist unser Gegner. Wir haben keine geistige Gegnerschaft mehr. Das heißt, wir haben eine Chance, Menschen vom Sinn des Lebens zu erzählen, von Jesus Christus, von ihrer Erlösung, und das müssen wir auch tun.
Wir sollten uns vielleicht jetzt mal den eigentlichen Kraftquellen der katholischen Kirche zuwenden. Und Sie haben in einer der ersten Sendungen gesagt, die Methode der modernen Psychoanalyse ist, nicht immer zurückzuschauen.
Die Psychotherapie,
nicht immer zurückzuschauen und immer zu sehen, was denn da in Unordnung war, sondern auch was in Ordnung war, aber auch was jetzt hier und heute ist. Und da können wir doch sehen, dass es junge Gemeinschaften gibt, die tiefgläubig sind und die mit einer unglaublichen Freude und Begeisterung an der Neuevangelisation wirken und teilhaben. Also das ist sowas Faszinierendes. Welchen Wert haben diese jungen Gemeinschaften für die katholische Kirche?
Also man kann eigentlich sagen, man muss immer genau hinhören, was der Heilige Vater fördert und was er, und ich glaube, er hat einen tiefen spirituellen, eine tiefe spirituelle Gewissheit, mit der er vorangeht. Trotz aller Kritik, die er immer wieder bekommt, also die vielen Seligsprechungen und Heiligsprechungen werden manchmal so etwas ironisch auch in Deutschland kommentiert. Oh, ist ja gar kein Platz mehr im Himmel oder
so
etwas.
Die Heiligsprechungen, das ist in der Regel, waren das 8 pro Papst. Und bei diesem Papst ja, sind es
erheblich mehr.
Über 40
Aber
etwas.
Man muss sich mal klar machen, das hat mit der Theologie des Papstes zu tun. Mhm. Wenn Gott wirklich Mensch geworden ist und nicht theoretisch und nicht nur irgendwie einmal vor 2000 Jahren, sondern wenn er jedes Mal wieder in der Eucharistie gegenwärtig ist und wenn die Kirche der weiterlebende Christus ist, dann muss das auch konkret den Menschen sichtbar werden durch Menschen. Und viele junge Menschen heute, also wenn Sie mal im Fernsehen sehen, Menschen identifizieren sich mit Personen, mit irgendwelchen Musikstars und so weiter. Und das wird dann immer belächelt, dann wird immer gesagt, das ist aber nicht gut. Aber sie machen es. Und viele Jugendliche machen es. Und wir Christen haben auch solche Menschen. Und es hat beim Alkoholismus zum Beispiel hat es keinen Zweck zu sagen, also trinken Sie keinen Alkohol mehr, das weiß der Alkoholiker selbst. Was er wissen muss ist, was soll ich tun, anstatt Alkohol zu trinken? Naja, vielleicht mal mehr mit meiner Frau reden, vielleicht auch mal geistige Interessen entwickeln und so weiter. Und was soll man tun, anstatt diesen ganzen bekloppten Stars zu folgen? Heiligen folgen. Das heißt, wir müssen für meine Begriffe mehr von gelingendem Christentum reden, auch von Heiligen. Und die waren auch zum Teil sehr unterschiedlich. Der heilige Hieronymus zum Beispiel hat die Bibel aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt. Dafür wurde man damals heilig. Im Übrigen hatte er einen eher etwas unangenehmen Charakter. Er war sehr eitel, so Wissenschaftler. Und es gab einen Menschen, den er überhaupt nicht ausstehen konnte. Das war ausgerechnet sein Mitkirchenvater, der ebenso heilige Ambrosius von Mailand. Und über den schreibt an einer Stelle, Ambrosius von Mailand, diese hässliche Krähe behauptet. So. Jetzt muss man sich vorstellen, die sind beide heilig, das geht im Himmel weiter. Also die Vorstellung, dass es im Himmel langweilig ist, ist eine völlig unkatholische Vorstellung. Und ich glaube, wenn man im Himmel kommen will, dann muss man es ertragen, dass die Menschen da auch unterschiedlicher Meinung sind. In der Hölle sind alle einer Meinung, zu heiß. Oder der heilige Philippus Neri, ein völlig verrückter Heiliger, mein Lieblingsheiliger, auch der Lieblingsheilige Goethes übrigens. Der wurde eines Tages mal gefragt, Philipp, was würdest du tun, wenn du ein ganz schwieriges Problem hast? Und da hat Philipp gesagt, wenn ich ein ganz schwieriges Problem habe, dann überlege ich mir, was Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, in dieser Situation tun würde. Und dann tue ich das Gegenteil. Die sind auch beide heilig, sind sogar am gleichen Tag heilig gesprochen worden, was zeigt, dass die katholische Kirche Humor hat. Und sind in der Ewigkeit sozusagen zusammen. Das heißt, Unterschiedenheit in der Kirche, das wird es auch im Himmel in gewisser Weise geben. Und die geistlichen Gemeinschaften, die Sie gerade ansprachen, sind ja auch nicht ein Monolith. In Österreich erlebe ich das immer wieder, die Movimenti werden dann so als so ein Klischeebegriff, die seien irgendwie rechts oder irgendwie sowas. Das ist doch völliger Unsinn.
Aber was ist das denn für ein Typus, dieses junge Mitglied dieser Gemeinschaften, der jungen neuen Gemeinschaften? Ist das ein weltfremder Traumtänzer oder wie hat man sich den vorzustellen?
Ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, es gibt gar keinen Typus. Die geistlichen Gemeinschaften sind so variantenreich, sind so unterschiedlich von ihren Ansätzen wie die Orden eigentlich. Wir haben ja auch über die Orden schon mal gesprochen und es wird dann immer beklagt, die Ordensgemeinschaften haben immer weniger Mitglieder. Das ist auch ganz gut so. Also das, was sozusagen nicht mehr up-to-date ist oder das, was heute nicht mehr gefragt ist, das stirbt ab. Im 19. Jahrhundert hat man Kongregationen gegründet, weil die alten Orden nicht mehr so flexibel reagieren konnten auf das soziale Elend. Da hat man ganz viele Franziskaner-Kongregationen. Mir hat ein Prälat in Rom mal gesagt, im 19. Jahrhundert sind so viele Franziskaner-Kongregationen entstanden, dass selbst der Heilige Geist den Überblick verloren hat. Also, weil es war die Not da und die Franziskanerregel war sehr geeignet, auf diese Not zu antworten. Heute sind diese Hospitäler technische Einrichtungen, da braucht man keine Franziskaner für, da braucht man Techniker zu. Also gehen die Kongregationen zum Teil ein und da soll man nicht dauernd drüber klagen, ach, das ist doch so schade, dass die Schwestern da keinen Nachwuchs mehr haben. Nein, das ist gut so. Und anstattdessen brauchen wir heute wiederum flexiblere, neue Gemeinschaften. Das sind die geistigen Gemeinschaften. Der päpstliche Laienrat, wo ich...
Es gibt eine Reihe von Orden, die tatsächlich schon ein Gewicht haben in der Gesellschaft und eine hohe Anerkennung erfahren. Und zwar nicht nur von Katholiken. Ich denke da an die ganzen Klöster der Benediktiner, die sich also...
Ich habe ja gerade von den Kongregationen geredet. Das sind keine Kongregationen, sondern das sind die klassischen Orden. Die Kongregationen, die gehen zum Teil ein. Die sind sozial orientiert gewesen. Die kontemplativen Gemeinschaften, die haben durchaus Nachwuchs, muss man allerdings auch in der Proportion sehen, es sind sehr viel weniger. Also die sozialtätigen Orden waren sehr viel mehr, sodass die Tatsache, dass die wenigen Klöster Nachwuchs haben, prozentual viel weniger Menschen betrifft. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Es gibt natürlich bestimmte Konstanten durch die Jahrhunderte. Der Benediktinerorden ist eine Konstante, auch eine gute Konstante. Aber die geistlichen Gemeinschaften, auf die wir ja kommen sollten, sind eben, es gibt nicht einen Typus, sondern es gibt unterschiedliche geistliche Gemeinschaften für ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt ja unterschiedliche junge Menschen. Für den einen ist eher dies was, für den anderen ist das was. Ich nenne mal zum Beispiel die Gemeinschaft San Egidio in Rom. Der Andrea Riccardi, also der päpstliche Laienrat, wo ich Mitglied bin, da sind die Gründer dieser Gemeinschaft zum Teil auch drin, der Andrea Riccardi auch. Der sagt, am Anfang hat man die für links gehalten, für marxistisch. Die sind in den 1868er Jahren gegründet worden, weil man gesagt hat, wir sind hier Christen in Rom, wir müssen auch in die Slums gehen, wir müssen was für die Armen tun. Wir können hier nicht nur Theorien machen oder nicht nur beten, wir müssen auch was tun. Und dann sind junge Leute, das war ursprünglich meine Abiturklasse, in die Slums gegangen und haben Kinder betreut, Alte betreut, alles Mögliche gemacht. Und inzwischen sind das 20.000 Leute. In der ganzen Welt verbreitet, machen tolle soziale Aktivitäten, haben den Frieden in Mosambik gemacht, sind bei Friedensverhandlungen in verschiedenen Ländern aktiv gewesen. Eine tolle Gemeinschaft und die ist nicht rechts oder links. Über Tag helfen die Menschen, Armen, und abends treffen sie sich zum Gebet. Das ist das Charisma dieser Gemeinde. Dann gibt es die Gemeinschaft Emmanuel, in Frankreich begründet, charismatisch orientiert. Ist mir, also das Charismatische an sich ist mir persönlich immer so ein bisschen fremd. Aber da gibt es eben unterschiedliche Mentalitäten. Aber das sind ganz geerdete junge Leute, die evangelisieren, die in die Städte gehen. Die haben jetzt mit 5 europäischen Kardinälen vereinbart, dass sie Stadtmissionen machen. In Wien ist ganz toll gelaufen, in Paris, in Lissabon, in Brüssel, ich glaube auch in Prag. Also in verschiedenen Städten gehen Christen, junge Christen auf die Straße, sprechen Menschen an. Das tun wir ja gar nicht mehr.
Also ich war in Wien selber dabei und habe die beobachtet, diese Gemeinschaft Emmanuel, und ich war fasziniert von dieser unglaublichen Kraft und dieser Vitalität und der Begeisterung, die das Ganze auch bei der Bevölkerung, die einfach das so miterlebt hat, ausgelöst hat, wie viele junge Menschen angereist sind. Also es war eine unglaublich faszinierende Veranstaltung, wirklich toll.
Die machen das auch ganz basisorientiert. Ich habe das mal gemacht, die laden mich bisweilen zu Vorträgen an, zum Teil über den blockierten Riesen oder so etwas. Machen Gemeindemissionen, lassen sich einladen einmal im Jahr in eine Gemeinde, nur wenn der Pfarrer sie einlädt und auch die Gemeinderäte. Und ich war da jetzt im Süden Deutschlands, eine Gemeinde, ich würde mal sagen von 4.000, 5.000 Seelen, ländlicher Bereich, völlig normale Leute so. Und dann gehen die mit, was weiß ich, 100 Leuten in die Gemeinde, gehen schellen überall, reden mit denen über den Glauben, über Vorurteile, über die Kirche und so weiter, machen kleine Bibelkreise und so. Ganz beeindruckend, aber die sind da, also nicht theoretisch, da werden keine Handzettel, die sind persönlich mit Gesicht da. Und dann machen die jeden Abend Anbetung und haben 2-3 Mal in der Woche einen Vortrag über Glaubensfragen. Da waren beim Vortrag, als ich da abends war, 600 Leute, dienstags abends.
Ja,
600 Leute. Und da konnte man über den Glauben reden. Und das war eine Veranstaltung von 2,5 Stunden und die sind nicht gegangen. Die waren fasziniert und haben sich interessiert. Das heißt, ich glaube, immer wenn getönt wird, die Leute heute interessiert, das ist Quatsch, ja? Das beruhigt irgendwelche Funktionäre, die damit begründen, warum sie an ihrem Schreibtisch sitzen bleiben. Man braucht nur mal rauszugehen und mit Menschen zu sprechen. Und die Sinnfragen hat ja jeder. Jeder stirbt. Also Eltern haben Kinder und fragen sich, wie werden die künftig leben, an welchen Werten werden die sich orientieren. Die Leute haben Sorge, dass der Frieden erhalten bleibt. Also, und wir haben Antworten darauf. Wir haben einen Papst zum Beispiel, der wie kein anderer auf der Welt für den Frieden eintritt. Dass er den Friedensnobelpreis nicht kriegt, liegt nur daran, dass er kein Protestant ist. Weil das Komitee besteht aus Protestanten. Also das muss man einfach mal sehen. Und darüber zu reden, über den Papst zu reden, auch in Deutschland, dass dieser Mann mit 83 Jahren immer noch durch die ganze Welt reist und den Glauben verkündet, was gar nicht seine genuine Aufgabe ist. Ich sage das manchmal bei Vorträgen. Das braucht der Papst gar nicht. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Also den Glauben verkünden, dazu reicht Taufe und Firmung. Meine Damen und Herren, Sie können mal überlegen, wann Sie den nächsten Flugschein buchen. Glauben verkünden müssen wir alle. Ne? Das ist nicht eine Aufgabe des Papstes oder des Bischofs. Der Papst regiert die Weltkirche. Aber jeder Christ ist dazu verpflichtet. Und unser verschlafenes Christentum, manchmal nicht wahr, wenn man so einmal sonntags in die Kirche geht und dann irgendwie ein bisschen rummeckert, das kann es ja nur nicht sein. Und wenn die Predigt vom Pfarrer am Sonntag vielleicht nicht so gut ist, dann soll man vielleicht ein bisschen mehr beten dann im restlichen Teil der Messe. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Also eine schlechte Predigt kann sehr erfolgreich sein, dadurch, dass man intensiver spirituell sich vertieft.
Herr Dr. Lütz, ich danke Ihnen. Ich glaube, Sie haben mit einer ganzen Reihe von Vorurteilen gegen die katholische Kirche aufgeräumt. Ich glaube, dass hier auch bewiesen worden ist, dass die katholische Kirche lebt. Und wer sich tiefer informieren will oder wer es immer noch nicht glaubt, dem empfehle ich einfach die Lektüre dieses Bestsellers, geschrieben von Dr. Manfred Lütz, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Dieses ist ein ganz lesenswertes Buch, Der blockierte Riese, Psychoanalyse für die katholische Kirche. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Tschüss. Thank you.